Schönen guten Morgen, liebe Gänse. Schön, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, erstmal danke für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Alexander, aber im Internet halt eher bekannt als Genso. Ich bin Content- und Video-Creator, halt vor allem bekannt für den One-Piece-Kanal auf YouTube, aber halt dann eben auch für Anime-Talks auf Twitch, die ich dann regelmäßig veranstalte. Macht mir Spaß, darüber zu reden und ich bin froh, dass es viele Leute anspricht, so dass ich da auch so ein bisschen meinen Lebensunterhalt damit begleichen kann.
Wo ich mich mit dir ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, wo kam die Liebe her zu Anime?
Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß ja eigentlich nicht so wirklich, wann war so der
Ja.
erste Berührungspunkt mit Anime. Was ich mich noch zurückerinnern kann, und ich bin ja jetzt schon eigentlich älteres Semester, wenn man das betrifft. Ich bin ja 40 Jahre alt, auch wenn das oft nicht geglaubt wird. Woran ich mich noch erinnern kann, ist halt, dass ich in der frühesten Kindheit, so mit 7, 8 Jahren, dann häufig den Film Hardy Man räumt auf gesehen habe, was so eine geschnittene Version des Le Purr des dritten Films, das Schloss des Cagliostro war, auf VHS, und das lief
Ja.
dann immer hoch und runter. Und ich fand das sehr spannend, weil das auch mal so einen Kontrast zu den Disney-Filmen gab, die da damals noch sehr prominent waren, mit Schön und das Biest, Peter Pan und so weiter. Und dann auch die Musik. Es wurde ja auf Japanisch gesungen, das kannte man nicht. Aber das waren so Melodien, die sind einem im Gedächtnis geblieben. Und dann ja durch die Grundschule halt auch viel, man hat Fußball gespielt mit den Freunden, man schaute dann die Kickers im Fernsehen und hat sich dann auch ein bisschen unterhalten, so, ey, die haben wieder ein Spiel gewonnen oder jetzt versuchen sie es, und das war schon spannend, aber da war halt noch so eine Zeit in Deutschland, wo halt Anime überhaupt noch kein wirkliches Thema war. Es war eigentlich noch so eine komplette Randerscheinung und noch sehr weit entfernt von dieser späteren Pokito-Zeit auf RTL 2 mit Dragon Ball und natürlich auch vielen anderen, die dann gekommen sind mit Pokémon und Digimon und so weiter und so fort. Und das ist halt eine Sache, wo dann ich bei vielen mitbekomme, die sind da eingestiegen oder es wird dann gesagt, hey, Biene Maya, Heidi. Und ich frage mich dann immer, ja, hat man das wirklich selbst so geschaut und hat gesagt, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es bei Heidi weitergeht? Kommt Clara wieder auf die Alm von Frankfurt? Man weiß es nicht. Oder wurde man einfach vor den Fernseher gesetzt? Das ist ein Thema, wo man halt wirklich dann mit angehen muss. Aber ich muss halt sagen, halt wirklich dieser Le Purr, der dritte Film, war prägend. Und dann halt auch die erste Anime-Zeit, die man nicht so als Anime-Zeit gesehen hat. Von vielen Anime, die gar nicht mehr heute genannt werden. Gut, Kickers ist jetzt noch mal ins Gedächtnis geblieben. Mila Superstar natürlich. Aber was ist mit Die Schatzinsel? Oder Robin Hood Daibokan, also Robin Hood als Anime, der fantastisch ist, muss man dazu
Den
sagen.
kenne ich sogar.
Also gerade am Anfangbereich, wenn es da gegen Guy von Gisborne geht, das ist schon wirklich Peak Anime, muss man dazu sagen. Danach nimmt es leider sehr stark ab, aber bis dato sehr, sehr schön.
Also den kurzen Abriss, den du gemacht hast, ist bei mir fast gleich. Ich habe einfach mit Disney angefangen. Und dann irgendwie dann über Heidi, aber nicht regelmäßig, aber dann schon so gemerkt, der Zeichnungsstil ist anders. Wiki, die starken Männer und Biene Maya auch. Und dann so regelmäßig geschaut und wirklich so Stories verfolgt habe ich dann, wo RTL 2 dann mehr ins Anime-Game eingestiegen ist. Und die haben ja da mit Robin Hood und so angefangen und dann kam dann irgendwann 97 Pokémon und Dragon Ball und das habe ich dann wirklich extrem auch verfolgt und dann noch One Piece. Wo ich sagen muss, One Piece war dann schon, wo ich dann in so anfangs Pubertät, wo ich dann nicht mehr so stark geschaut habe. Die Liebe zu One Piece kam dann erst so Mitte der 20er, ich bin jetzt 30, wo ich es regelmäßig jetzt verfolge. Aber wenn jetzt du, lieber Genso, jemandem Anime erklären musst und die Faszination des Animes, wie gehst du da in die Diskussion rein?
Na, es ist ja eine häufig gestellte Frage, wie überzeugt man andere Leute von Anime, die ja auch eine gewisse klischeehafte Meinung darüber haben. Das ist halt, ja, japanische Zeichentrick, aber es ist für Kinder und teilweise sehr übersexualisiert, was ja auch nicht so ganz falsch ist, das zu behaupten. Also es ist auf jeden Fall ein Thema in vielen Anime. Und dann überlegt man immer, wie kann man jemanden überzeugen? Und es werden immer so die gleichen Anime genannt, so zeig ihnen doch Attack on Titan, dann wissen die doch, das ist doch mal was komplett anderes oder Death Note und sowas. Aber ich denke, jeder, den du überzeugen möchtest, muss halt schon von Beginn an eine gewisse gewisses Interesse an diesem Medium zeigen, bevor du da überhaupt anfängst zu erklären, weil dann ist auch der beste Anime, den es gibt, sei es jetzt Attack on Titan oder halt jetzt seit letztem Jahr auch Frieren am Ende der Reise, halt eben für Leute nicht ganz zugänglich. Ich habe von meiner Mutter, die ja eigentlich dem Thema, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber sehr, sehr neutral gegenübersteht, dann auch empfohlen, hier, du hast Netflix, schau dir mal My Happy Marriage an, meine ganz besondere Hochzeit. Das ist von der Story her genau deins und das hat ihr gefallen und sie hat sie auch gefragt dann, als sie es durch hatte, wann geht es weiter und so weiter. Also ich glaube, so kannst du die Leute halt bekommen. Ich denke, du kannst das nicht verallgemeinern, irgendjemand Fremden davon zu überzeugen. Du musst halt jemanden aus deinem Umfeld überzeugen, wo du halt weißt, er mag das, er hat diese Interessen und dann kannst du auch den speziellen Anime empfehlen. Wahrscheinlich wird Attack on Titan bei vielen Leuten funktionieren, keine Frage, aber ich glaube, es ist nicht allgemeingültig.
Nein, und ich glaube, was du auch gesagt hast, man hat so zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn man Zeichentrick im Generellen affin ist und so, eben wie ich über Disney und dann irgendwann mich gefragt habe, das andere sieht auch spannend aus und so, den Anschluss gefunden, oder man geht über Stories oder eben über Affinität, oder? Aber wann kam dann der Entscheid, mit Anime auf YouTube so zu starten? Was war die Grundidee für dich?
Naja, die Grundidee war gar nicht mal mit YouTube zu beginnen und ich denke, vielen, die jetzt nicht den Anspruch haben, ich kann das genauso, ich mache das wie die anderen und dann verdiene ich auch die großen Moneten, sondern man hat erstmal halt das allgemeine Interesse an Anime oder halt an nochmal speziellen Nischen wie One Piece oder es gibt ja auch Kanäle für Attack on Titan, ja mittlerweile nicht mehr so bei Kefkovic. Und dann denkt man sich halt, ja, ich will aber auch mal so meine Meinung kundtun. Und da gibt es halt auch gewisse Abstufen. Macht man das auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, oder macht man das halt in einem Forum? Na ja, gut, ist mittlerweile schon ein bisschen so veraltet, das Ganze mit Foren und so weiter. Es dreht sich, die Welt dreht sich ja sehr, sehr schnell und jetzt hat man auch Reels und TikTok und es ist deutlich einfacher geworden, ein kleines Video zu produzieren, dass man kaum noch irgendetwas selber machen muss, was zumindest diese kleinen Videos betrifft. Daher hat es bei mir dann irgendwann halt so Klick gemacht. Ich war sehr interessiert. Ich habe One Piece immer verfolgt. Es war eine der wenigen Manga, die ich dann auch in meiner, ich sag mal, Nicht-Anime- und Manga-Phase verfolgt habe. Also zumindest den Manga. Und ich habe mir natürlich auch meine Meinung gebildet. Ich habe mir natürlich auch meine Ideen gebildet und das war vor, ich habe 2001, als der Manga hier in Deutschland gestartet ist, angefangen, da hatte ich auch so meine ersten Theorien, oh ja, derjenige muss nur die Crew und so weiter. Das war alles noch so ein bisschen Larifari im Gegensatz zu, was es heute ist. Ja. Dann habe ich mir halt überlegt irgendwann, hey, ich mag ja Podcasts. Ich habe damals regelmäßig den Batcast gehört. Das ist so ein Podcast über Batman. Der ging ja auch immer 3 Stunden. Und es gab dann auch Podcasts auf YouTube von über One Piece. Da habe ich mir halt gedacht, ey, ich hätte auch gern mal Lust, so einen Podcast aufzunehmen. Dann habe ich das halt mit einigen Leuten gemacht und man wollte das natürlich auch anderen Leuten dann zur Verfügung stellen. Und dann habe ich das zu Beginn noch auf SoundCloud gemacht, also nur die Audiodatei, weil ich hatte keine Ahnung von einer Videoerstellung. Wenn man sich so das allererste Mal so ein Videoerstellungsprogramm anschaut, es ist ein Buch mit 7 Siegel, denkt man sich so, wie mache ich das überhaupt? Und nee, gar keine Lust, mich jetzt da reinzufuchsen. Und es ist ja nur so ein Spaßprojekt. Dann hab ich das auch erst andere Leute machen lassen, die dann aber auch nur irgendwie ein Bild draufgeklatscht haben, was ja scheinbar gereicht hat. Weil SoundCloud hat dann irgendwann den Punkt, du kannst nur bis zu 2 Stunden hochladen an Content. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Und dann sollst du halt bezahlen dafür. Ich denke mir, hey, ich stelle euch ja den Content zur Verfügung. Das sehe ich nicht ein. Und dann war zwangsläufig der Wechsel auf YouTube halt gegeben. Und da fing das dann halt eben auch so langsam an. Und ja, man fängt an zu wachsen. Na, man bekommt die ersten Abonnenten, man kommt positives Feedback. Also ich habe es jetzt nicht so, dass es sehr viel negatives Feedback damals gab. Klar, es kommen Leute, die haben eine Kritik. Ich kann deine Stimme nicht ab. Ich halt ab. Was halt die schwächste Kritik ist, die man machen kann, weil was soll einer gegen seine Stimme machen? Du kannst ja keine Stimmbandoperation machen, nur damit die Stimme angenehmer klingt. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Leute sich dann an die Stimme gewöhnen. Das ist oft so, man muss sich an die Stimme gewöhnen und dann kann man die dann besser zugänglich machen. Und hat sich dann halt so entwickelt und irgendwann war es dann mal soweit. Es hat noch sehr lange gedauert bei mir, dadurch, dass sich da die YouTube-Richtlinien geändert haben, dass du dann halt auch anfängst, Geld zu verdienen. Und irgendwann halt zu viel, dass du halt mehr verdienst als in deinem regulären Job. Und dann kannst du es nicht mehr als Nebengewerbe laufen lassen.
Ja, das glaube ich. Aber weshalb bist du in die One-Piece-Bubble so rein? Also ich möchte darauf raus, ist dann One-Piece für YouTube, wenn man es jetzt so anschaut, noch sehr niederschwellig oder spannend, weil man so viele Theorien spinnen kann? Oder weshalb hast du dich dann so für One Piece, weil du bist ja breit eigentlich interessiert an Anime, dann für YouTube eigentlich mehrheitlich One Piece-Content entschieden?
Ja, die Frage ist sehr interessant. Es ist so, One Piece bietet halt diese breite Fläche, dass du in diesem Anime- und Manga-Sektor halt wirklich regelmäßig Videos machen kannst, die halt auch viele Leute interessiert. Es war bei Attack on Titan wahrscheinlich damals auch so, aber man hat dann halt auch gemerkt, der Manga war zu Ende und der Anime lief ja auch nicht mehr so ganz regelmäßig, dass das halt dann auch komplett abnimmt. Ja. Und ich sehe es halt bei anderen Manga, ich habe ja auch eine ziemlich Zeit lang Chainsaw Man Reviews gemacht auf meinem Zweitkanal, dass du gar nicht so viel dazu sagen kannst. Klar, du kannst hier und da mal eine Spekulation äußern, aber du kannst jetzt nicht, wie bei One Piece, das ein viel größeres Worldbuilding hat als Chainsaw Man, was halt sehr, sehr geringfügig ist, dieses Worldbuilding bei Chainsaw Man. Und dann macht dir das auch nicht so viel Spaß, diese Videos aufzunehmen, weil du halt im Grunde nur den Inhalt vom Kapitel wiedergeben kannst, wie du das in etwa fandest. Und da hat dann auch irgendwann der Spaß aufgehört. Für mich, ich habe es nicht mehr gefühlt, das weiterzumachen. Aber bei One Piece hatte ich dieses Gefühl halt eben nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich One Piece so viel besser finde als Chainsaw Man. Das sind zwei verschiedene Publikationen. Da kann man nicht sagen, das ist genauso gut oder so. Es geht halt in eine andere Richtung. Aber bei One Piece, und ich bin jemand, der da halt auch wirklich die kleinsten Details wirklich spannend und interessant findet. Die Cover-Stories zum Beispiel. Oder wenn halt irgendetwas in dieser Welt wieder eine Bestätigung bekommt und sei es auch nur diese kleinsten Bestätigungen, wie das jetzt derjenige da der Chef ist oder so, das, was für die ganze Story gar nicht mehr relevant ist. Und dann hast du natürlich dann auch diese Ideen, wenn du dieses riesige Worldbuilding hast, wie du irgendetwas verknüpfen kannst. Und ich glaube, gerade weil es so viele Theorien über One Piece gibt, ist das für die Leute immer interessant. Die wollen halt auch wissen, was könnte noch passieren. Es ist spannend halt. Und ich denke, das macht halt One Piece aus. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele andere Anime und Manga-Kanäle, die sich halt irgendwie allgemein damit befassen oder mit einem anderen Werk, eher einen schlechteren Stand haben. Mit One Piece, denke ich, hast du da noch das beste Werk, was es derzeit gibt.
Das merkt man auch, wenn man jetzt dich vergleicht mit anderen Content-Creatern im Bubble-Spiel One Piece. Du bist so wirklich verliebt auch in die Details und gehst wirklich deep dive rein. Das muss einem mögen, oder? Weil die Bandbreite der Beschallung ist so groß, dass man halt, wenn man nur die Infos haben will, wahrscheinlich andere Kanäle nimmt. Aber wenn man bei dir reinklickt, weiß man manchmal wirklich die Details, wo man sich einfach irgendwie sonst beim Durchblättern oder so nicht sieht, kommt man bei dir dann über. Ist das auch das, was dich am meisten bei One Piece reizt, so die Details oder die kleinen Hinweise, dass du den Anime und Manga so liebst, oder den Manga besser gesagt?
Ja, also ich mache halt gerne Sachen vollständig. Ja? So ein kleiner Perfektionismus, der kleine innere Monk. Ich muss halt alles analysieren, was dazu gehört. Klar, es gibt ja auch diese Filler-Segmente, einen Color-Spread oder so ein Cover-Wunsch von Oda, die ich dann auch nicht so detailliert beachte. Aber wenn es halt zum Kanon gehört, dann will ich das halt auch schon analysieren. Und ich will mich auch gar nicht mit anderen Content-Creator vergleichen. Ich finde, es muss mehrere Content-Creator geben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus einer Zeit, da hattest du halt auch nicht so viel Fernsehen, also es gab ja keine Streaming-Dienste oder YouTube oder so, und da hattest du halt auch manchmal so langweilige Nachmittage, und heute kannst du halt einfach YouTube anschalten und da ist irgendein Video eine halbe Stunde und du kannst das halt schauen, oder wenn du es jetzt nicht schaust, kannst du es halt morgen schauen, und ich finde halt, man sollte immer auch andere Content-Creator mit in Betracht ziehen, man sollte sich da nicht in irgendein Lager zwängen lassen und sagen, ey, ich gucke jetzt Genso und dann gucke ich halt einen anderen nicht, weil der halt in eine andere Richtung geht. Ich denke, der gesunde Mix macht das am Ende aus. Und ich wollte halt auch, damit es halt auch einen gesunden Mix gibt, meinen Content halt auch so ein bisschen abheben. Ich habe natürlich auch so meine Schwächen. Ich bin nicht so fantasievoll, wie das andere sind. Die machen da fantastische Theorien. Auf sowas würde ich teilweise gar nicht kommen. Ich habe auch so mal eine wilde Theorie, aber da ist ja ein endloser Fluss an Fantasie, was in One Piece passieren kann, während ich halt eher dann diesen gesättigten Content mache, wo ich halt dann sage, hey, wir müssen auf die Fakten achten, das widerspricht sich so ein bisschen, und ich sage es auch zu meinen eigenen Theorien, das wird mir häufig vorgeworfen, dass ich ja Theorien nicht mögen würde von anderen Leuten. Ich bin auch bei meinen eigenen Theorien der größte Kritiker. Und wenn ich selber eine Theorie mache, wo ich sage, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, dann sage ich das halt eben auch dazu. Da möchte ich halt auch offen und ehrlich mit den Leuten kommunizieren, und da verzichte ich dann halt eher auch auf eine vielleicht größere Reichweite, die man erreichen könnte. Aber ich denke, man muss halt mit seinem eigenen Content zufrieden sein. Und Das ist mir ein bisschen schwierig, weil ich schaue auch mal in meinen alten Content und denke mir dann, die Soundqualität, die Bildqualität von damals, warum war ich damals irgendwie zufrieden damit? Ich verstehe es nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist der Prozess. Also, wenn ich meine alten Interviews so schaue oder die Gesprächsführung, finde ich dann manchmal schon, so der junge Jan hatte schon sehr wilde die Zeiten, jetzt kann er es gesetzter machen oder auch besser auf den Gesprächspartner eingehen. Vorher war er so mit sich beschäftigt und wollte die Fragen stellen. Und jetzt ist das im Verlauf des Prozesses, und das geht, glaube ich, allen, die so eine Reise machen, gleich. Aber was ich bei dir noch spannend finde, und das möchte ich auch kurz diskutieren, ich verfolge dich jetzt auf YouTube irgendwie 3 oder 4 Jahre. Und ich fand es noch spannend, wie du das auch diskutiert hast, weil ich war genau dort, wo du das erste Mal nicht mehr auf Spoiler reagieren wolltest. Und das fand ich extrem stark, weil eben Spoilern bei One Piece also mich triggert das auch immer, ich will auch immer wissen, aber ich fand so deine Haltung sehr cool auch, sozusagen, ich gehe nicht, ich will das genießen, aber ich habe dann auch gesehen und ich verstehe es auch, dass du jetzt wieder Spoiler-Video machst, weil es ja auch dein Einkommen ist, aber ärgert dich das trotzdem manchmal, dass du trotzdem, dass ein Spoiler-Video eben viel mehr Klicks macht und dass du trotzdem das jetzt auch machen musst? Oder hast du da den Frieden mit dir gefunden?
Also als erstes muss ich dazu sagen, ich denke schon, dass ein Spoiler-Video jetzt nicht unbedingt mehr Klicks macht als ein reguläres okay. Video. Klar, manchmal schon, es ist ein Hype-Kapitel oder so, ja. dann wird das natürlich deutlich besser geklickt. Es sind aber einfache Klicks, weil es sehr okay. einfacher Content ja. ist. Ich habe das ja auch immer wieder gesagt, als ich damals aufgehört habe. Ich finde, es ist kein guter Content, was aber ja. nicht gleichbedeutend ist damit, dass es schlechter Content ist. Aber es lief halt am Ende darauf hinaus, dass du diese Spoiler einfach nur vorgelesen hast. Mhm. Und okay. viele Leute sich dann auch beschwert haben, ey, ich will deine Meinung gar nicht hören, lese es doch einfach vor. Und ich denke mir, wenn ich es nur vorlesen sollte, dann kannst du es dir ja eigentlich auch irgendwo selber schnell durchlesen. Wo ist da der Mehrwert, dann bei ja. mir das Video zu gucken?
Okay.
Und da wollte ich halt dann immer einen Mehrwert bieten und der war halt nicht gegeben. Und dann kam ich ja auch in Kontakt mit Craig Werner, der ja auch bei den offiziellen mitarbeitet als Kolumnist, Shueisha, Toei Animation, der auch halt ein bisschen Kontakt hat. Und dann war ja dann auch so im Raum gestanden, man könnte halt mit den Offiziellen zusammenarbeiten, wenn man halt einen geraden Weg geht, also halt keine offiziellen Bilder verwendet. Das war ja auch ein Teil der Umstellung damals, keine Spoiler behandelt. Das hat aber dann sich auch immer wieder so mit einer Karotte angefühlt, die einem vor die Nase gehalten wurde. Und man hat dann natürlich auch mal so die Chance gehabt, mit Craig Werner ein Interview zu führen. Was aber dann auch halt jetzt nicht die allergrößten Klicks gezogen hat, was es hätte vielleicht auf einem anderen Kanal besser gefunden, wo man dann gemerkt hat, mache ich halt im Jahr dieses eine Interview, was vielleicht 10.000 Klicks bringt, oder mache ich dann halt irgendwie 30 bis 40 Videos im Jahr, die halt jeweils diese Klickzahl bringen. Und klar, das macht halt einen großen Unterschied in den Einnahmen, definitiv, und auch halt im Wachstum des Kanals, weil es hat in vielen Belangen meinem Kanal nicht gut getan, diese Umstellung zu tun. Mhm. Seitdem, und das ist bis heute, ist auch das Wachstum sehr, sehr gehemmt, was neue Leute betrifft. Weil wenn man keine Spoiler behandelt, ist man ja so in den Augen der Leute immer so gegen die Spoiler. Obwohl ich immer wieder halt gesagt habe, hey, lest doch die Spoiler. Lest das Kapitel, wenn es geleakt wird. Lese aber dann immer die offizielle Version dann immer noch weiter mit. Das ist ein guter Punkt, den man halt eben machen kann, weil man dann dadurch halt weiß, was halt wirklich gesagt wurde und halt nicht in dieser Schwebe ist, das könnte gesagt worden sein oder so. Aber das stößt dann halt negativ auf, weil man halt gefühlt dann auch der Kritiker ist, es anders nicht zu tun. Und was halt auch ein Grund war, wieder mit Spoilern anzufangen, waren halt die immer wiederkehrenden Vorwürfe. Ich würde ja die Spoiler im Vorfeld lesen, ja, und dann eine Fake-Reaktion am Sonntag dann abliefern. Und da hätten sie Beweise dafür und ich könnte das gar nicht so gut wissen und so weiter. Und dann habe ich mir auch gedacht, hey, es ist hast deutlich mehr negative Einflüsse, die du halt auch durch die One-Piece-Fan-Community einfach bekommst. Weil der Teil, der halt wirklich nicht gespoilert werden möchte, der ist halt so geschwindend gering. Und das merkt man halt auch nicht nur im deutschen Bereich, auch im weltweiten Bereich, dass halt diese Leute, die halt schneller ihre Reviews machen, halt natürlich dann auch den großen Vorteil haben und keiner sich halt darüber beschwert. Und das sind halt mitunter die beliebtesten One-Piece-YouTuber auf der ganzen Welt. Ich habe halt dadurch, ich bin nicht so der jemand, der halt Spoiler liest, wenn ich keinen Grund, keinen Anlass dafür habe. Ich kann relativ gut abwarten auf das Kapitel am Sonntag. Die Spoiler-Videos sind natürlich dann der Anlass für für mich, die Spoiler zu lesen. Ich mache das ja jetzt inzwischen als Live-Projekt, woraus dann das Video entsteht. Das macht mir deutlich mehr Spaß, mit den Leuten zusammen da drauf zu reagieren. Dann habe ich mir auch dann entschlossen, da nochmal diese vollständigen Spoiler zu machen, wo ich dann auch mal einen festen Termin, Donnerstag 7 Uhr, festlegen kann, ja. Während du halt bei den anderen Spoilern ja immer nicht genau weißt, wann kommen die genau und so weiter.
Und wie echt sind sie auch, oder? Vor allem so die Montag-Dienstag-Spoiler, oder?
Ja, es ist halt kein neues Phänomen, dass sehr häufig halt Fake-Spoiler gemacht werden. Du musst halt deine Quellen halt abstecken, die du halt hast, wo du halt sagst, dem vertraue ich. Wenn er das schreibt, dann wird das auch ein Spoiler sein. Aber es gibt halt auch sehr viele, die halt bereits Sonntagabends oder halt Montag dann irgendwann anfangen, irgendwelche Sachen da zu erfinden. Ja, aus welcher Intention auch immer, um die Leute zu drollen oder sich einfach mal 15 Minuten halt wichtig zu machen. Das passiert. Also es passiert jetzt nicht so häufig auf YouTube wie halt in einschlägigen Foren oder auf Social Media, aber auch da ist es halt der Punkt. Ja, es ist ähnlich wie bei Fake News. Ja. Du musst halt gucken, wer sind die seriösen Quellen, wo du halt sagen kannst, wenn er sagt, das passiert im nächsten Kapitel, dann wird das auch im nächsten Kapitel passieren. Und das ist mir auch relativ wichtig, dass man da auch eine gewisse Seriosität als YouTuber dann versprüht und sagt, ich werde keine Spoiler behandeln, die für mich nicht legitimiert sind, wo ich weiß, okay, da hat jemand sein Okay gegeben drüber, im Sinne von, das passiert wirklich. Das ist auch etwas so der Anspruch, den ich dann an habe, meiner Community halt zu vermitteln. Wenn die bei mir ein Spoiler-Video gucken, bekommen sie halt keine Sachen erzählt, die halt nicht passieren werden.
Danke auch für die Offenheit und auch für die Klarstellung. Weil eben, ich habe das eben so mitbekommen und das war wirklich so ein Punkt, den ich mit dir auch besprechen wollte und deshalb danke dir vielmals. Und jetzt noch kurz oder vielleicht ein bisschen länger zum aktuellen Geschehen bei One Piece. Sind wir momentan so auf einem Höhepunkt bei One Piece? Wie würdest du die momentane Entwicklung von One Piece im Manga so beschreiben?
Ja, also wir sind definitiv auf einem Hoch, ja. Gerade in One Piece, aber das kann wirklich durchwechseln. Man kann auch nicht so wirklich hundertprozentig sagen, das ist das Hoch von One Piece, ja. weil man das ja als subjektive Einschätzung halt hat, hey, mir hat das Kapitel super gefallen, aber man hat halt immer diese subjektive Einstellung und halt diese objektive, was halt die meisten Leute halt dann eben haben in One Piece, zu sagen halt, nee, das ist jetzt für mich nicht so spannend. Bezeichnete Momente sind der Flashback von Kozuki Oden, ja. Der ja super interessant ist mit seinem Treffen der Whitebeard-Piraten, später die Roger-Piraten, wo wir halt wirklich sehr nah rankamen an die wahre Geschichte, was damals passiert ist, was aber halt bei vielen Leuten eher uninteressant war. Mittlerweile, klar, wenn man sich darauf bezieht immer wieder, dann ist das interessant, wenn die Theorien davon entstehen, aber die reine Informationswucht, die du da bekommen hast, war dann nicht so spannend und dann hatten wir den emotionalen Flashback von Bartholomew Kuma,
der war Spitzenklasse.
Der super spitze war, aber halt auch bei vielen Leuten nicht so interessant ist. Da hat man keine großen Antworten bekommen. Der God Valley Flashback war nicht das, was man sich erhofft hat, dass man da ein bisschen noch mehr erkennt und dann schalten die Leute dann auch eher ab und sagen, okay, jetzt ist es uninteressant, ja. Jetzt warte ich mal 3 Kapitel ab, bis das fertig ist und ziehe mir dann eine Zusammenfassung rein. Das reicht mir ja, weil es ist tatsächlich so, dass viele Leute gar nicht den Manga mehr selbst lesen, ja. Sondern halt wirklich dann über auch Kanäle wie mir, was halt gut ist halt dann natürlich, dann die Spoiler konsumieren, die Reviews konsumieren, quasi so als Hörspiel und dann meist auch zum Einschlafen, was ich ja gut finde, weil das ist die Sache, wo ich ja auch irgendwann mal herkam, dass ich mir dann Videos zum Einschlafen angehört habe. Und da muss man immer abwägen. Jetzt passieren halt gerade sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schnell. Wir hatten das damals im Reverie-Arc auch, wo wir halt diese wenigen, aber halt immer diese Hype-Kapitel hatten, weil Oda auch von vornherein geplant hat, ich werde in jedem Kapitel halt ein Feuerwerk abzünden, ja. In gewisser Weise. dann hast du halt die vielen Leute. Oder wenn halt wirklich ein Kampf sich so langsam dem Ende nähert, dann hast du diese Hype-Momente. Aber wenn du dann wieder diese ruhigen, auch teils Slice-of-Life-Momente hast, also gerade am Anfang vom Elbaf Arc, was ja noch gar nicht so lange her ist.
Ja.
Wir sind ja erst letztes Jahr, also noch nicht mal vor einem halben Jahr eingestiegen. Ja. Und wir hatten am Anfang diese Diorama-Geschichte.
Ja.
Und viele Leute haben da halt wirklich abgewunken und haben gesagt, ja, das ist doch, da interessiert mich nicht, total langweilig. Es ist jetzt auf dem kompletten Tiefpunkt. Und dann bist du ein paar Monate später jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind, und ohne zu viel zu verraten, die Harley und so weiter, ja, wo Leute halt wieder von, teils dieselben Leute von einem Peak One Piece sprechen. Also es wechselt halt wirklich durch. Also ich denke, man kann die Liebe zu One Piece oder das Phantom zu One Piece wirklich mit so einem Fußballverein vergleichen, der, also vielleicht jetzt nicht die allergrößten Vereine wie Bayern München oder sehr erfolgreich Vereine, aber so diese Vereine wie der 1. FC Köln zum Beispiel, wo man halt sagt, oh, man hat ein Spiel gewonnen. Und zwar jetzt nicht gegen Bayern München, sondern gegen irgendeinen, wirklich jemanden, der auch unten in der Tabelle steht, Champions League. Jetzt geht es in die Champions League. Und dann spielt man mal wieder unentschieden oder verliert und dann, ach, wir steigen ab, das ist doch klar. Also man verteufelt das, man geht eher so in der Meinung ins Extreme. Ja, wenn was gut läuft, ist es super. Und wenn etwas jetzt nicht so nach dem gewünschten Ergebnis läuft, dann halt eher negativ. Ich denke, One Piece läuft halt auch so. Aber man muss natürlich sagen, dass mit der Zeit halt viele Leute abgesprungen sind. Dass das großen Arcs halt viele Leute halt irgendwann auch verloren haben, also so nach Dressrosa und dann halt auch durch Wano Kuni, was vielleicht auch so ein bisschen mit dem Anime zu tun hatte. Der wird ja jetzt im April 2025 Stand heute zurückkehren und dann wird er vielleicht ein besseres Pacing haben, bessere Animation, was dann wieder viele Leute wieder zurückspült in die Bubble, die dann halt dadurch Interesse haben, weil der Anime wird unterschätzt, er wird sehr oft kritisiert oder wurde das in der Vergangenheit, aber am Ende hat auch dieser dazu beigetragen, dass du mehr Klicks auf YouTube generierst, weil die Leute halt nicht den Manga lesen, wie ich ja vorhin gesagt habe, sondern sie schauen die aktuelle Folge und wollen dann wissen, wie es in One Piece weitergeht und schauen sich dann YouTube-Videos an, die zwar vom Stand des Animes ein Jahr oder zwei Jahre in der Zukunft liegen, aber sie wollen sich quasi selbst spoilern.
Ja.
Und das ist ein großer Punkt dann halt, wie One Piece, denke ich mal, meiner Meinung oder meiner Beobachtung nach funktioniert.
Nein, es ist spannend. Also, aktiv ins Kapitel lesen bin ich ja eingestiegen, anfangs Whole Cake Island Arc. Und dort ist ja der Wald. Und das war wieder so ein super Beispiel, wie lange es gehen kann, wenn die Kapitel nur wöchentlich kommen und der Wald hat sich gezogen. Was ich feststelle, und das nehme mich wunder, ob du das auch gleich siehst, die Kapitel haben sich qualitativ gesteigert, Zeit oder mehr Pause macht oder auch mal einen Monat Pause macht. Ich habe das Gefühl, sie sind verdichteter. Also er hat immer noch Ausschweifungen, eben wie Anfang Elbaf, aber es ist nicht mehr so wie ganz früher oder bei Whole Cake oder gewisse Teile von Wano Kuni, wo es sich so gezogen hat. Er hat, glaube ich, an dem See gearbeitet, aber der Mann braucht halt auch mehr Pausen, habe ich das Gefühl.
Ja und nein. Also im Grunde braucht jeder Mangaka mehr Pausen, weil die arbeiten halt wirklich auf Druck. Die haben ihre Abgabefristen. Das wird ja auch in vielen Anime immer wieder mal thematisiert, wenn du da einen Mangaka-Charakter hast, der dann nicht hinterherkommt, der die Deadlines nicht einhalten kann, weil er aber trotzdem irgendwie 24 Stunden am Zeichenbrett sitzt. Und es ist ja auch nicht unüblich, dass die meisten Mangaka dann entweder schon von Anfang an oder sich dann zu Exzentrikern entwickeln. Oder ist da natürlich auch keine Ausnahme. Ist einer von vielen, wenn man das bedenkt. Er ist natürlich ein bisschen outstanding dadurch, durch sein Storytelling. Und du hast es ja gerade erwähnt, Whole Cake Island, die Sache am Anfang mit dem Wald. Du hast das mit dem Diorama am Anfang vom Elbaf Arc, du hast das auch am Anfang vom Wano Kuni Arc, wo du halt erst einmal in diese neue Welt, in diese neue Insel geworfen wirst. Oder möchte halt auch gerne mit Erwartungen spielen, was man gewisserweise hat, aber dann erstmal etwas relativ Kurioses serviert bekommt, wie mit dem Wald. Das war ja so ein bisschen auf Alice im Wunderland angelehnt, ein bisschen auf Märchen. Bei Elbaf hattest du dann quasi so ein bisschen diese Gullivers Reisen-Geschichte mit, dass du in einem Land bist, aber du bist in einem riesigen Land, obwohl du halt klein bist, und das ist fantastisch, finde ich. Und ich denke, es gehört auch zu One Piece dazu. Und du brauchst auch halt manchmal diese Phasen, wo halt nicht immer der Hype ist, weil wenn jedes Kapitel ein Hype wäre, wüsste man halt irgendwann gar nicht mehr, was ein Hype überhaupt ist, was das ausmacht, weil du dauerhaft unter so einem Dopaminfeuer bist. Deswegen finde ich das schon okay. Es ist natürlich klar, für jemanden, der auch auf Klicks angewiesen ist und auf YouTube halt regelmäßig Videos macht, ist es natürlich immer dann eine Phase, wo du halt dann weniger machst. Ja, du dann halt auch überlegst, mache ich jetzt dieses Video oder hebe ich mir das auf, wenn One Piece wieder einen Hype hat, wo mehr Leute interessiert sind? Weil dann ist es teilweise wirklich egal, was du machst, wenn One Piece eine Flaute hat, und die hatten wir jetzt letztes Jahr, dann wird auch gar nichts geklickt, unabhängig, was du machst. Aber du wirst natürlich als Content Creator dann in so ein Loch geworfen, wo du dann sagst, liegt es an mir? Muss ich ein besseres Thema finden? Weil welches Thema spricht die Leute überhaupt an? Und das ist relativ schwierig, weil da behandle ich die Welt auch viel zu komplett. Und ich habe auch viele Theorien, wo ich dann halt sage, mache ich jetzt diese Theorie als Video oder interessiert das die Leute halt im Grunde gar nicht, weil es um einen Charakter geht, der halt kaum irgendeine Rolle spielt, was halt immer so ein bisschen schade ist. Aber naja, da beneide ich dann den amerikanischen One-Piece-YouTuber Tekin, der halt auch wirklich über belanglose Dinge reden kann. Und dann seine halbe Stunde sich vor die Kamera setzt. Früher hat er das getan, ich weiß nicht, wie mittlerweile der Content aussieht, aber ich glaube auch noch relativ bilderschwach. Und dann einfach vom Pferd erzählt. Ja. Und in dem Fall ist dann Pferd Stronger von den Blackbeard-Piraten oder so etwas. Würde in Deutschland nicht funktionieren, wenn du ein eigenes Video über Stronger machen würdest. Und das ist halt dann auch wieder schade. Aber da ist halt auch der Punkt, wenn du englischen Content machst, hast du halt die ganze Welt im deutschen Bereich hast du halt nur den Dachverband im Sinn.
Das ist so. Wenn man jetzt gerade auf die Entwicklungen von Elbaf noch gut ein paar Worte verlieren wollen, wo geht die Reise hin für Genzo? Wo siehst du Elbaf? Was entwickelt sich? Und wie entwickelt es sich geschichtlich? Wo denkst du, gehen wir hin in die nächsten 5, 6 Kapitel?
Ja, also erstmal allgemein zu Elbaf, wie lange wird das dauern? Ich hatte das in so einem Bingo gesagt, dass ich denke, dass es mindestens 2 Jahre gehen wird. Bin ich immer noch fest davon überzeugt. Die aktuellen Spoiler, ich will da jetzt nicht so drauf eingehen, da könnte es schon zu etwas Größerem werden, und das ist dann immer so ein bisschen von Kapitel zu Kapitel Unterschied, weil du siehst natürlich ausgehend vom aktuellen Kapitel das Potenzial, wo es hingehen könnte, die Möglichkeiten. Es sind ja verschiedene Stränge, und oder entscheidet sich dann halt für einen dieser Stränge, wodurch dann die anderen Stränge halt dann entweder komplett wegfallen oder halt nur teilweise wegfallen. Aktuell haben wir halt die Situation mit den Holy Knights, die jetzt natürlich den Plan haben, Kinder zu entführen. Deswegen gehe ich davon aus, es wird Richtung Eulenbibliothek gehen, weil dort sind halt nun mal die Kinder der Riesen, und das auch noch relativ unbewacht, weil die meisten ja immer noch auf dem Dorffest sind, nenne ich es jetzt mal so. Das ist ja dann schon ein bisschen entfernt. Und Ruffy mit seiner Gruppe ist gerade in der Burg Aurus, will allerdings jetzt demnächst zu Loki gehen. Das ist auch wieder komplett entfernt. Das heißt, die Holy Knights haben erstmal ihr komplettes Momentum dort in der Eulenbibliothek, wo halt auch noch anfällige für die Weltregierung Charaktere zugegen sind, mit Nico Robin, mit Lilith als überlebender Vegapunk, wo die Weltregierung ja denkt, dass Vegapunk komplett ausgelöscht wurde, wo wir eine Julie Bonnie haben, wo wir einen Bartholomew Kuma haben, die halt auch wirklich Ziele der Weltregierung sind. Und auf der anderen Seite hast du halt niemanden, der eben diese fragilen Charaktere beschützen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ripley oder Hakwadisauro schwache Charaktere sind oder nicht Robin, aber wir müssen halt auch bedenken, die Gegner sind halt irgendwo die Holy Knights. Ja. Und wenn du die gegen Ruffy und Zoro stellst, ist das ein Thema, aber wenn du die halt gegen die nicht wirklichen Angriffstruppen der Strohhüte stellst, dann ist das Problem. Und dann hast du halt auch einen Sanji und einen Jinbei nicht so gegen, die im Dorf sind. Also man hat Oda hat das schon sehr, sehr gut auf seinem Spielfeld verteilt, dass er eben dem Gegner erstmal halt eine Chance hat, dann ein Momentum zu gewinnen und dann seine Ziele durchzusetzen. Und ich denke, da wird es erstmal sich hin entwickeln. Ich weiß jetzt natürlich durch die aktuellen Spoiler schon, worauf das Ganze hinausläuft. Da möchte ich nicht so viel verraten. Aber soweit kann man sagen, es wird wahrscheinlich noch größer, als man bisher angenommen hat. Mhm. Und das wird sich wahrscheinlich dann auch in den nächsten Kapiteln sättigen, dass da halt der Aufbau dafür gemacht wird und dann vielleicht sogar sehr, sehr viele Personen auf einmal nach Elbaf kommen, weil sie plötzlich halt auch einen Grund haben dafür. Ja. Das ist ja immer der Punkt, wenn man halt sagt, hey, wer könnte noch nach Elbaf kommen? Muss man halt überlegen, wer hat überhaupt die Intention, nach Elbaf zu kommen? Ja, was ist sein Bestreben? Und nicht das Bestreben kann nicht einfach nur sein, weil es cool wäre. Ist halt leider so, weil sonst könnten wir immer jeden Charakter reinwerfen, den man gerade cool findet. Mhm. Das ist halt die Sache. Aber mehr kann ich da jetzt auch leider nicht dazu sagen.
Was nein, ich stimme dir in ganz vielen Punkten zu. Und um den Storystrang in unserem Interview zu beenden, will ich trotzdem noch ein One Piece kurzes Thema anschneiden. Von wo kommt die Faszination von Blackbeard bei dir?
Blackbeard ist, das Thema ist, man muss mal gucken, wo man herkommt. Vor One Piece habe ich Dragon Ball gelesen. Okay. Und auch viele andere Shonen-Manga natürlich. Und du hast als Antagonisten immer so einen richtig coolen Charakter. Ja. Ja. Der ist groß gebaut, er ist stark, Sixpack und so weiter. Er ist einfach cool. Er hat diese coole Ausstrahlung einfach. Gerade bei Dragon Ball hast du viele Gegner. Klar, du hast auch mal einen lustigen Side-Character, der dann halt bisschen rumspinnt, aber selbst bei Dragon Ball am Ende wird der dicke Buu zu so einem coolen Buu halt, der halt dann irgendwie ernst genommener werden kann. Und dann kamst du halt in den Jaya-Arc und bekommst halt Blackbeard serviert, der halt, ich sag mal, ungewaschen wirkt auf dem ersten Blick. Er wirkt halt sehr, sehr piratig, sitzt da in dieser Kneipe und isst da seinen Kirschkuchen und lässt dann auch nachdem diese ganze Geschichte mit Bellamy war, nochmal so eine ganz tolle Rede ab und sagt, hey, du hast alles richtig gemacht, gell? Ignorier diese Typen, verfolge deine Träume, was ja im Grunde auch das ist, was Ruffy halt tun wird. Er wird seine Träume verfolgen, weil wo kommen wir hin, wenn Piraten nicht mehr träumen dürfen? Ja. Er hat diese, ich sag mal, in Anführungszeichen, richtige Einstellung der Piraterie, wie man sich das auch von Oda vorstellt, halt diejenigen, die es halt wirklich ernst nehmen, während Bellamy halt wirklich nur nach dem Ruhm gestrebt hat und sich dann eher lustig gemacht hat über Träume. Das hat mich halt dann wirklich beeindruckt. Und ich dachte halt, hey, das ist so ein Typ, dem fehlen einige Zähne im Mund, der ist übergewichtig, er sieht jetzt nicht so aus, als hätte er die coolsten Klamotten an oder so. Und dann kommt dann diese Enthüllung von Oda, das ist eigentlich dieser Blackbeard, von dem wir bisher eigentlich nur gehört haben. Ich glaube, oder ich vermute, dass viele gar nicht gedacht haben, das könnte dieser Blackbeard sein, sondern die dachten halt, okay, das ist jetzt so irgendein random Side-Character. Und das hat mich halt beeindruckt. Und Blackbeard ist auch unabhängig von seinem Aussehen halt aber trotzdem ein relativ cleverer und durchdachter Charakter, der halt seinen Plan verfolgt. Man sagt ja immer, Blackbeard hat immer einen Plan. Auch wenn ich dem nicht so hundertprozentig zustimmen kann, da ist auch viel, was ihm zufällig in die Hände gespielt wird. Aber man kann halt nicht davon absehen, dass er halt ein sehr guter geschriebener Antagonist ist. Und klar, da gibt es immer wieder, und ich denke, das gibt es bei jedem Charakter, wo man dann halt sagen kann, ja, aber der hat ja auch Julie Bonnie dieses komische Angebot gemacht und sie ist ja 12 Jahre alt, wie wir jetzt rausgefunden haben. Und auf der anderen Seite, ja, aber genauso wie wir als Fans jetzt nicht gedacht haben, als wir Julie Bonnie sahen, sie ist 12, hat auch Blackbeard das natürlich nicht gesehen, wenn er es gewusst hätte, weil es war ja ein Geheimnis. Und da muss man ihm dann halt wieder so ein bisschen zur Verteidigung stehen. Es ist nicht so, sie hat mir ein anderes Alter genannt. Wir haben das alle, was wir gesehen haben, hatten wir halt eben auch gesehen. Und ich glaube, das hätte Blackbeard dann auch nicht gemacht, wenn sie 12 gewesen wäre. Also ich glaube, da wäre das Interesse gar nicht da gewesen. Und er entwickelt sich gut. Er macht das. Es ist immer ein Hype, wenn er auftaucht. er schlägt in die Bresche dort rein, wo man ihn vielleicht auch gar nicht erwartet, weil hatte man ihn im Impel Down dann erwartet? Nein. Hat man ihn im Marineford danach noch erwartet? Nein. Hat man ihn auf Amazon Lily erwartet? Nein. Er ist dann immer genau dann aufgetaucht und scheint ja dann Ruffy auch so ein bisschen zu rivalisieren, in dem Sinne, dass er halt zum einen das komplette Gegenteil zu ihm ist, das wurde klar in Jaya dargestellt, und man halt fragt sich, warum er das alles tut, was ist seine Intention, was sind seine großen Ziele. Er ist halt sehr mannigfaltig, es macht den Charakter halt sehr interessant und vor allem halt daher nicht auserzählt ist. Ich meine, so ein Doflamingo ist auch ein fantastischer Schurke, aber zu, sagen wir mal, 75% ist der Charakter halt auserzählt. Und er ist halt wieder auch dieser standardmäßige Antagonist, hochgebaut, Sixpack, cool, Frucht, Sonnenbrille auf, die ist natürlich sehr, sehr cool, ich benutze die auch.
Die ist cool,
Er ist dieser coole Charakter, den man halt auch wirklich als Antagonisten ernst nehmen kann, während man Blackbeard zumindest größtenteils vor dem Timeskip halt nicht ernst nehmen konnte, was ich dann halt wieder gut finde. Ne,
ja, an dem Charakter. Ich diskutiere oft mit meiner Schwester, weil sie und ich verfolgen One Piece extrem, und ich sage ihr immer, warte ab, bis der Flashback kommt von Blackbeard. Der wird uns so lange beschäftigen, und ich denke, das kann einer der besten Flashbacks werden ever. Weil vor allem, wenn man jetzt auch auf die Holley-Texte schaut, ist für mich seit diesem Punkt Blackbeard wirklich die Blackbox von One Piece, weil ich habe keine Anhaltspunkte, wo er jetzt im Endgame, wenn man die anderen zwei Welten so sieht, positioniert. Also welchen Teil übernimmt Blackbeard? Bei Imu ist es klar, bei Ruffy ist es klar. Aber was macht Blackbeard im Endgame? Und deshalb ist für mich Blackbeard momentan auch eine Blackbox.
Ja, die Sache ist ja, dass wir zwar diese Voraussagen haben, aber diese natürlich keine komplette Inhaltsangabe dieser Welt darstellt, sondern vermutlich die wichtigsten Ereignisse, die sich dort vorgetragen haben. Und natürlich weiß man dann nicht, welche Rolle da Blackbeard einnimmt. Und man versucht natürlich immer mit der Vergangenheit 1:1 alles abzugleichen, was in der zweiten Welt bei Joy Boy MF war. Das muss jetzt Franky sein. Er ist jetzt dieser große Roboter, der Ruffy unterstützen wird, was vorher Sunisha war, das wird jetzt Chopper sein, weil er ist dieses Monster, das Tierische. Ja. Man versucht immer, diese Punkte zu bringen. Und klar, One Piece hat natürlich diese Parallelen. Klar, Ruffy ist der neue Joyboy und Shiroshi ist natürlich die neue Poseidon. Aber es muss sich nicht 1:1 halt genauso wiederholen. Und das möchte ich auch gar nicht, persönlich gesagt, weil ich möchte ja schon auch irgendwie überrascht werden. Wenn ich die Blaupause bekomme, wie das genau abzulaufen hat, dann wäre es ja komplett langweilig. Dann wäre es ja eigentlich nur eine Kopie der zweiten Welt, und man fragt sich am Ende, warum hat Joyboy eigentlich damals verloren, wenn Ruffy es doch genauso macht und am Ende damit Erfolg hat. Er wird es auf eine sehr, sehr ähnliche Weise machen, keine Frage. Es wird diese Parallelen geben, aber am Ende wird Ruffy ja dann diesen Punkt erreichen, wo er es halt schafft, wo halt Joyboy gescheitert ist und dann halt eben eine andere Weise hat, weil du halt auch vieles gar nicht mehr so replizieren kannst, was eben im antiken Königreich beispielsweise zur Verfügung stand, was Ruffy ja gar nicht mehr hat, wie zum Beispiel die Lunarier. Du hast ja nur King ausschließlich und der ist letzten Wissensstands in der Udon-Gefängnismine. Wir wissen nicht, wie sein aktueller gesundheitlicher Status ist. Und am Ende war der bis zum Schluss Verfechter von Kaido als Joyboy und dem loyal ergeben. Warum sollte der jetzt die Seiten wechseln und Ruffy helfen, nur weil auf dem Bild der Harley halt ein Lunarier zu sehen war und der muss halt irgendwie da jetzt helfen? So denke ich, kann es halt leider nicht funktionieren. Und so wird auch Blackbeard seinen Platz finden. Und ich denke, ja, da hast du recht. Wir müssen halt auf den Flashback abwarten. Und es ist vielleicht bei vielen Charakteren so, warte auf den Flashback ab. Der wird wahrscheinlich alles aufklären. Und ich denke, oder hat da sich auch Gedanken gemacht für die einzelnen Charaktere, wie die in der an, was sie zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind. Das ist schon interessant. Die Frage ist halt dann nur, werden die Leute es interessant finden, wie eben halt auch beim Kozuki Onn Flashback oder Bartholomew Kuma Flashback, den ich ja zuvor erwähnt hatte.
Naja, also auf Blackbeard Flashback, weil wenn man jetzt so sieht, der Antagonist, wer am längsten aufgebaut wird, ist eigentlich Blackbeard, weil er parallel läuft und eben auch die Kehrseite der Medaille ist. Und ich denke, da können wir uns auf ein Feuerwerk freuen. Also die Zukunft von One Piece wird wahrscheinlich spannend sein. Hey Genzo, ich wäre eigentlich fertig mit meinem Set. Ich danke dir recht herzlich, aber jetzt wie jeder Gast oder so darf er auch noch mir ein, zwei Fragen stellen. Hast du was? Und ich bin sehr gespannt, wenn du was hast.
Ja, da stelle ich einfach die Frage zurück. Wie bist du zu One Piece gekommen? War das dann wirklich durch den Anime oder hast du zu Beginn an den Manga gelesen?
Zu Anfang war ich irgendwie 99, war ich 9 und da hatte ich ab und zu mal, wenn ich Schulende habe, habe ich so den Gummikopf gesehen und so, aber habe das nicht so regelmäßig verfolgt mit dem Anime, ja, Anime. Und dann war dann für mich irgendwann Sabaody und Marineford war dann, habe ich dann wieder mitbekommen, meine One Piece explodiert und so. Da habe ich nachgeholt. Nachher war aber die deutsche Synchro nur bis Marineford, nicht mal der ganze. Ich glaube, Blackbeard war dann nicht mehr und dann habe ich wieder aufgehört und eben so 2015, jetzt sind es 10 Jahre, habe ich einfach wieder mal One Piece bei YouTube eingegeben und habe da die einschlägigen One Piece YouTuber gesehen, habe da die Theorien und mich auf den aktuellsten Stand gebracht und habe dann angefangen, wöchentlich die Kapitel zu lesen, weil auch mein Englisch besser war, wieder mit 9 oder 10 oder so. Und dann habe ich da angefangen und so bin ich jetzt rein. Und One Piece finde ich einfach super, weil eben ich hatte ja auch eine Nahtoderfahrung und seitdem lebe ich meine Träume. Seitdem habe ich mir in der Schweiz einen Namen gemacht, einfach mit dem, dass ich Leute gerne in Gesprächen treffe, mich für Menschen interessiere und so bin ich auch Moderator geworden in der Schweiz. Und mich fasziniert einfach immer das Gegenüber, egal von wo er kommt, von was er kommt. Und das ist ja dann bei One Piece auch ein Theme. Egal wer, Hauptsache man hat Spaß oder man lernt etwas vom Gegenüber, ob es jetzt Bonchan ist oder ob es so und so ist. Man lernt einfach alles, wenn man offen und neugierig ist. Und deshalb fasziniert mich One Piece immer noch ganz, ganz stark. Weil eben, wenn man seine Träume lebt, und das heißt aber auch, dass man eben auch die Kehrseite oder den Grind auch machen will, weil das Commitment des Traumes so stark ist, dass man eben auch das auch auf sich nimmt und am Wachstum, am Prozess auch Freude hat. Das alles widerspiegelt für mich One Piece.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und interessante Betrachtungsweise. Vielleicht die zweite und letzte Frage dann so gestellt, aufbauend auf die Aussagen, die du getroffen hast. Wusstest du eigentlich, dass du 1999 wahrscheinlich nie One Piece gesehen hast? Weil das ist etwas, was viele Leute eigentlich immer so ein bisschen verwechseln, weil sie sagen, hey, ich habe One Piece angefangen 1997, als es angefangen hat. Aber das war der Start in Japan mit dem Manga und der Manga kam auf Deutsch im Carlsen Verlag. Ich denke, in der Schweiz läuft auch der Carlsen Verlag da. Erst Januar 2001 der erste Band rein. Das heißt, wenn du den Manga irgendwo gelesen hast
Nein.
zuvor,
Oder
es ist interessant, weil,
es
ja.
war der Anime, also das weiß ich, dann ist es aber schon irgendwie Ende der Pokito-Zeit, dann muss das irgendwie 2003 oder so sein.
April 2003 war die erste Ausstrahlung auf RTL 2 vom Anime, Herbst 1999, erste Ausstrahlung in Japan. Es hat damals noch deutlich länger gedauert, bis sie zu uns kamen, und das einzige Möglichkeit, die du damals gehabt hättest, wäre halt übers Internet, über irgendwelche RIP-Seiten, und zu dem Zeitpunkt war das Internet halt komplettes Neuland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war zu der Zeit, aber ich glaube, das war noch die Modem-ISDN-Zeit. Ja, ich glaube, da hast du keine Folgen
gestreamt. Vom Modem, das Einloggen des Modems, also da hat das musiziert. Also ich muss auch so sagen, ich habe, glaube ich, East Blue und Alabasta und Skype, glaube ich, in- und auswendig gelernt, und dann kam immer die Versetzung. Und dann war halt für mich als 13-Jähriger immer so, ja, jetzt nochmal das East Blue, ich will doch wissen, was nach Chaya kommt. Ich möchte doch mal wissen, so. Und dann kam eben Marineford wieder und alles, was da kam. Und dann eben erst seit 2015, wo ich dann wirklich als 25er gesagt habe, okay, ich lese jetzt den Manga und ich will das jetzt wissen. Und wenn ich es jetzt wöchentlich machen muss, aber ich will wissen, was das One Piece ist, und ich will es jetzt durchziehen. Deshalb bleibe ich jetzt dran, weil ich jetzt mit der Manga Plus App auch die Mangas auch immer wieder lesen kann. Also ich muss nicht mehr über die japanische Übersetzung und so warten, sondern ich kann es jetzt live miterleben, und seitdem bin ich so committed.
Ja, also sollte jetzt auch gar keine Kritik sein. Ich finde, das ist nur immer ein sehr interessanter Funfact, weil viele das machen, die schauen sich, wann ist One Piece gestartet? 97? Klar, ich war 97 dabei. Wann lief der Anime? 1999? Ich war 99 dabei. Aber es ist eigentlich aus jetzt Europa-Sicht fast unmöglich, da die Folgen damals schon verfolgt zu haben. Und du hättest auch Japanisch können müssen. Das können halt leider hier in Europa die wenigsten. Respekt für viele, die es gelernt haben. Aber ich finde, das ist immer ein sehr interessanter Funfact. Und du hast ja recht, ja, die Synchro, die kam dann auch nicht so regelmäßig. Und man steigt dann zwangsläufig zum Manga um. Ich war schon immer, also zumindest zu dieser Zeit, halt jemand, der eher vom Manga zum Anime kam. Ich sagte ja, Januar 2001 mit dem ersten Band bin ich gestartet, was halt auch daran lag, Dragon Ball Band 42, Dezember 2000 war es zu Ende.
Und da kam ja dann die Werbung, oder? Auf der letzten Seite kam ja dann die Werbung für einen kommenden Manga, habe ich schon gehört.
Es kann gut sein. Ich müsste es jetzt mal anschauen. Ich habe ewig nicht mehr in den 42. Band reingeschaut. Ich war aber meines Wissens einfach im Buchladen, habe geguckt, was es Neues gab. Was kannst du jetzt anfangen? Und da war halt dann One Piece neu da. Und dann bin ich dann dort eingestiegen. Und ja, es gibt dann halt diese Momente, gerade im Anime, sehr, sehr lange Zeit dann diese Pause nach Folge 400, was halt natürlich auch daran lag, dass bei diesen langläufigen Serien nicht wirklich auf die Geschichte geachtet wird, ist der Arc zu Ende oder nicht, sondern man kauft halt irgendwie 50 Folgen ein, die werden dann synchronisiert, und ich habe da so meine zwiespältige Meinung zu der Synchro von One Piece. Ich finde, da ist nicht die Synchronsprecher, dass die schlecht sind, sondern das nicht so ganz auf die Stimmen gecastet wird, wie es hätte vielleicht sein müssen, dass sie gepasst hätten, wenn ich mir halt dann die Originalstimmen von One Piece anhöre. Und ich habe dann mit Folge 400 auf die Synchro halt gewechselt, also die Untertitel mit der Originalsynchro. Und du merkst halt, dass diese Stimmen halt deutlich perfekter gewählt wurden, auf den Charakter abgestimmt, während du dann halt hin und wieder mal eine deutsche Folge siehst und dir denkst, das klingt jetzt so gar nicht nach dem Charakter, wie ich diese Stimme eigentlich aufgenommen habe. Aber da sage ich, wie es immer ist in Deutschland, du hast fantastische Synchronsprecher, du hast nur am Ende den, der sie halt castet, der sie besetzt, und da Menschen machen Fehler, sagen wir es einfach mal so.
Und das gehört ja auch zum Wachstum und auch zur Reflexion dazu, dass man eben auch Fehler macht, weil dann man eben im Prozess daraus lernen kann, oder?
Ja, natürlich, klar. Also es ist ja auch so, ich beschäftige mich ja deutlich mehr mit Anime und kriege dadurch halt auch viel mehr Synchronisationen mit, und du kommst an die japanische Synchro kaum oder bist gar nicht ran. Es sind sehr wenige Anime, die da wirklich das sogar toppen können. weil das halt ein ganz anderes Business ist als hier bei uns in Deutschland. Da ist das auch immer damit verbunden, dass du ja nicht nur Synchronsprecher bist, sondern du bist dann auch teils Idol und du wirst dann halt auch auf viele Stimmen gecastet, womit du halt wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen kannst als hier in Deutschland. Aber ja, und dann noch zu der Sache, wo du gesagt hast, du bist dann auch umgestiegen auf Manga Plus. Das war ja dann auch, um das noch zu erklären, der Umstieg von mir auf den offiziellen Release. Ich hatte damals ja auch, weil du hattest keine anderen Möglichkeiten, ja, Carlsen hinkt einfach sehr weit hinterher, ja. Du wolltest natürlich immer wissen, was im nächsten Kapitel passiert und nicht erst 3 Monate warten, habe ich es natürlich auch auf meiner nicht ganz so legalen Seite gelesen, Jamilia Box hieß die damals, so als Anspielung auf den Charakter aus Diablo 3 und die hatten dann, als Manga Plus dann kam endlich, haben die dann auch gesagt, wir machen das mit One Piece nicht mehr. Ja, wir machen nichts mehr, was jetzt in Manga Plus verfügbar ist, weil ihr habt jetzt Manga Plus. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Unsere Arbeit ist an diesem Stelle getan und das fand ich sehr gut. Ja, das war respektvoll und ich sage auch, die hatten recht. Man kann jetzt auf Manga Plus wechseln. Es ist natürlich immer noch die Sache, die brauchen 3 Tage länger, 4 Tage im schlimmsten Falle, bis du das Kapitel lesen kannst. Man kann kaum abwarten. Es ist so... viele Leute werden da ungeduldig, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Leute, also ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber es wird ja häufig gesagt, durch die TikTok-Generation, die Leute auch gar nicht mehr so an längerem Content Aufmerksamkeitsspannen haben, dass es sofort sein muss und gleich. Aber ich finde, das hat sich super entwickelt. Manga Plus, es gibt keinen Grund, es dort nicht zu lesen. Weil
Und jetzt vor allem auch mit den Deutschen, also auch mit der Übersetzung. Oder so.
Auch mit der direkten deutschen Übersetzung, die natürlich nicht so optimal ist bei vielen Stellen. Das muss man natürlich auch zugeben. Aber es ist kostenlos. Du musst dich nirgendwo anmelden. Du brauchst keinen Account erstellen. Du musst nichts bezahlen. Und du kannst regelmäßig, punktgenau, und ich glaube, das hatte man jetzt noch nie, außer dass vielleicht mal die Seite 2-3 Minuten gesponnen hat, noch nie, dass irgendwie ein Kapitel ausgefallen ist, konntest du da verfügbar zugreifen mit einer auch relativ guten App. Also, ja, aber auch da sage ich immer wieder, und das muss ich dazu sagen, lest es gerne, wann ihr wollt.
Ja.
Aber wenn ihr anfangt, Theorien zu machen, gleicht es mit der offiziellen Übersetzung ab, weil das ist am Ende das, was zählt. Und man kann die inoffizielle natürlich besser finden, aber am Ende geht es ja darum, nicht was besser ist oder was man also persönlich besser findet. So was der Fakt ist, was richtig ist, was auch wirklich gesagt wurde. Ja. Und da gibt es ja auch dann auch Kanäle auf X, Sandman, nenne ich da immer wieder, der dann auch als Native Speaker aus Japan und Englischlehrer dann aufklärt, die Übersetzung ist deutlich besser als die Fanübersetzung und so weiter. Also das ist dann schon sehr, sehr hilfreich.
Nein, Jens, das hat riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir ja für die Zukunft und für alle Theorien genug Muße und danke vielmals.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.